Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Es ist so ein Stück weit ein biblisches Tool, was ich uns heute mitgeben will für 2019. Und wir können vielleicht die erste Folie, könnt ihr die anschmeißen oder muss ich hier dafür was drücken? Gottes Evaluierung für dein 2019. Untertitel mit Zuversicht und Gewissheit ins neue Jahr. Und darum soll es heute gehen. Und wir haben die Predigten vielleicht noch im Kopf. Mir schwirrt dann auch da vom Nathanael diese Predigt mit diesem Kairos-Moment, wo Gott eine lange Zeit in deinem Leben etwas vorbereitet und ein bestimmter Zeitpunkt kommt, wo er dich freisetzt, wo er dir vielleicht in bestimmte Dinge hineinbereitet oder hineinführt, wo vielleicht dein ganzes Leben hinführt, wenn wir auf der Spur Gottes sind. Und dann auch einfach in der täglichen Beziehung mit Gott, auch wie der Eindruck gerade oder diese Eingebung von Iris gerade kam, dass es darum geht, wirklich nah bei dem König zu sein. Und ich will heute noch ein Tool da hinzugeben und es wird heute ganz, ganz praktisch, nicht im Gottesdienst, aber ich hoffe doch danach. Und Arthur, ich benutze mal mit deine Silbertablett hier, da könnt ihr euch dann am Ende auch einen Zettel hiervon wegnehmen. Aber was das ist, das werde ich jetzt erklären. Jesus lehrt uns zu beten, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und irgendwie schwingt damit so eine gewisser Weise Einsicht zu haben in dem, was im Himmel vorgeht. Vielleicht sogar ein bisschen Einsicht zu haben, das, was in meinem Leben durch den Himmel passieren soll. Und darum wird es heute gehen. Den ersten Vers, den ich mitgebracht habe, jetzt. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und ich denke, in diesem Vers ist so unheimlich viel drin, was uns ziemlich ins Grübeln bringen kann. Wo wir sagen, eigentlich könnten wir mit diesem Vers unser Leben füllen, um den Inhalt und die Wahrheit und das praktische Ausleben dieses Verses in unserem Leben zu erleben. Ich möchte einfach zum Anfang noch beten und dann hineingehen. Vater, wir danken dir, Herr Jesus, dass du schon für 2019 wunderbare Dinge vorbereitet hast für uns. Herr, dass es kein Erkämpfen ist, dass es kein Erzwingen ist, dass es kein Kasteien ist, Herr, sondern du hast uns gewollt und du bist treu und du wirst das gute Werk, was du angefangen hast, auch vollenden, Herr, weil es deine Werke sind. Herr, und ich weiß, dass du für jeden hier Werke vorbereitet hast. Herr, und ich bete, dass wir deine Spur erkennen, Herr. Jesus, ich bete, Heiliger Geist, dass du mir hilfst zu reden, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und wirklich in die Herzen hineingibst, was du sagen willst, Herr. Herr, schaffe wirklich einen heiligen Ehrfurcht vor deinen Plänen, vor deinem Willen, vor das, was du mit uns tun willst, Herr, genau jetzt. Öffne unsere Herzen, Herr, und lass uns sehen und hören und spüren und erleben, was du sagen willst. Du bist groß und gewaltig, Herr, und was du tust, ist groß und gewaltig. Amen. Amen. Ich will vielleicht zuerst anfangen mit dem Punkt, was meine ich überhaupt mit Evaluierung? Das war für mich auch ein Fremdwort. Ja. Ich denke, viele, die im Unternehmen lange arbeiten oder so, die kennen dieses Wort Evaluierung. Bei manchen ist das vielleicht sogar ein bisschen negativ behaftet, weil das möglicherweise das Evaluierungsgespräch ist mit dem Chef, wo man dann hinzitiert wird ein oder zweimal im Jahr und wo dann vielleicht die positiven und die negativen, ich habe es auch so erlebt, hieß nicht Evaluierungsgespräch, sondern einfach nur Mitarbeitergespräch und da wurde man dann mal so schön durch den Butter gezogen, also Positives kam da selten bei rum, sondern einfach immer nur schön den Finger drauf, was wurde falsch gemacht und was kann besser werden und da kam dann ja die ein oder andere Träne auch bei dem ein oder anderen Mitarbeiter. Aber wenn wir uns die Definition anschauen von Evaluierung, heißt das einfach nur eine sach- und fachgerechte Bewertung. Eine sach- und fachgerechte Bewertung. Und ich denke, wir dürfen in unserem Leben eine sach- und fachgerechte Bewertung vornehmen lassen. Und irgendwann kommt hoffentlich bei jedem, vielleicht einmal, vielleicht mehrmals im Jahr, dieser Gedanke auf, Herr Jesus, ich bin mit dir unterwegs und ich will wirklich tun, was du für mich hast. Ich will wirklich, wirklich tun, was du für mich hast. Ich will nicht zur Linken abweichen, nicht zur Rechten. Ja, ich will genau deinen Weg gehen. Und du darfst sogar eine fach- und sachgerechte Bewertung an meinem Leben vornehmen. Und ich glaube, dass da viel Kraft drin steckt, wenn wir diese Evaluierung, wenn wir Gottes Evaluierung an unserem Leben zulassen. Und so ist mein erster Gedanke zu diesem Punkt, was meine ich mit Evaluierung? Du bist ein Teil in Gottes Gesamtplan. Tue nur, was Gott dir bereitet hat. Und wir haben wirklich viele Vorbilder auch in der Bibel. Und eigentlich ist Gott ja unser aller Boss. Er ist unser aller Chef, er ist der Chef der Chefe, der Boss der Bosse. In der Bibel hören wir König der Könige, Gott der Götter. Er ist der Höchste auf dieser Erde und im Universum. In ihm ist alles erschaffen. Und ich glaube, unser ganzes Leben, egal was es betrifft, Gott ist der Boss. Jesus ist der Boss. Nicht nur vom Dienst hier in der Gemeinde, nicht nur in meiner Familie habe ich einen Boss über mir, einen König über mir, der mir sagt, wie gehe ich mit meiner Frau um und was mache ich mit meiner Familie oder mit meinem Sohn. Sondern ich habe auch auf meiner Arbeit, über meinem Boss, über meinem Chef auf der Arbeit, ist da doch ein Chef, der auch sein Chef ist, ob er es weiß oder nicht. Da ist jemand, der ist Boss auf dieser Erde und das ist Gott selber. Und wir sehen das so schön, vielleicht schlagen wir die Bibel auf, ich habe nicht alle Bibelverse jetzt hier auf der Folie mit drauf, aber vielleicht schlagen wir unsere Bibeln auf in Johannes 5, Vers 19, dort sagt Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Also auch Jesus hat anerkannt, dass da jemand ist, der ihm etwas vorlebt, wonach er nachlebt. Jesus kam nicht auf diese Erde und ist quasi mit seiner Taufe oder auch schon davor, hat so sein eigenes Ding gemacht irgendwie oder hat seine eigenen Ziele verfolgt, sondern er hat ganz klar dargestellt, da ist einer, der ist Vater von allen, da ist einer, der ist Boss von allen und ich suche nach Einsicht zu dem, was er tut, ich suche nach seiner Weisung und ich versuche und ich werde nur genau das tun, was er mir sagt. Und das ist krass. Wir kennen diese Begegnung in Teich von Bethesda. Das steht kurz davor. Teich von Bethesda, ihr kennt die Geschichte. Das ganze Teich ist voller Kranken, voller Gelähmten, voller Leute, die auf diese Berührung des Wassers von diesem Engel warten. Und Jesus geht zu einem einzigen und geht danach schnell fort. Und ich glaube, dass der Heilige Geist genau ihn geleitet und gesagt hat, geh zu diesem einen. Weißt du, und ich ertappe mich hier auch so oft selber dabei, man sieht so viel Leid und man sieht so viel Not und eigentlich manchmal ist es sogar ein bisschen ein Hindernis zu sagen, Herr, ich will doch wirklich überall helfen, wo ich kann. Aber was ist dein Auftrag? Was ist dein Auftrag? Und selbst Jesus, wenn wir ein paar Verse weiter gucken, Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und in 36, ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und Johannes 5, 41, der abschließende, ja, man könnte so sagen, der Scopus, der Fokus dieser Aussage, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Wisst ihr, und ich glaube, wir müssen gewisserweise manchmal wirklich frei werden davon, Ehre von Menschen zu suchen oder was denken Menschen über mich. Und gerade für 2019, vielleicht wurden Dinge in dich hineingelegt, zu sagen, hey, es wäre voll cool in deinem Job oder wo du auch bist, wenn du nächstes Jahr dies und das noch besser tust. Und dann kommt dieses Gefühl auf, ja, ich bräuchte das nur tun, es wäre so einfach. Und so viele würden klatschen, würden sagen, cool gemacht, das wäre doch toll. Aber was ist der Auftrag? Was will Gott von dir? Und wie wir das in dem Lied gerade gehört haben, ich finde, das sollten wir nicht nur auf unsere Sorgen beziehen. So, lege deine Sorgen nieder. Ich glaube, wir können, was die Evaluierung ja auch besagt, wir können zu Gott kommen und sagen, Herr, ich lege mal alles nieder, was ich habe. Ich lege alles nieder, mein Job, mein Dienst in der Gemeinde. Ich lege es mal vor dich hin und sage, was ist mein Auftrag? Was ist mein nächster Schritt? Was soll ich tun? Du bist ein Teil in Gottes Plan, in seinem Gesamtplan, in seinem Plan für die Erde, den er unwiderruflich und ohne Ja, man könnte fast sagen, er wird es durchziehen. Er wird diesen Plan durchziehen. Am Ende heißt es nur, hast du die Dinge getan, die der Herr von dir wollte? Oder wie Reinhard Bonkes sagt, war ich nur der 13., der dann gesagt hat, ja, ich bin es, ich helfe dir, Herr, oder ich werde es dann tun. Warum Evaluierung? Warum brauchen wir das? Der nächste Gedanke dahinter, der ist, Gott möchte dich seine Pläne für dein Leben wissen lassen. Suche seine Pläne. Ich denke, wir können einfach mal kurz so die Augen schließen alle. Wir machen einfach mal kurz die Augen zu. Wir nehmen uns mal kurz 2-3 Minuten oder ja, 2 Minuten und fokussieren uns mal einfach zu sagen, Herr, was sind deine Pläne? Und vielleicht spricht der Herr ja jetzt, vielleicht spricht er durch seinen Heiligen Geist jetzt zu dir. Ich glaube, es ist wirklich ungemein wichtig, dass wir uns immer wieder Zeiten holen, wo wir für Gott kommen und sagen, Herr, das ist mein Leben. Das hier macht gerade mein Leben aus. Es ist vielleicht so und so viel Prozent mein Dienst in der Gemeinde, so und so viel Prozent meine Familie oder das habe ich gerade alles. Das hast du mir anvertraut, das hast du mir gegeben und zu sagen, Herr, was ist mein nächster Schritt? Und ich glaube, wir brauchen das so sehr, um effektiv zu sein, aber vielleicht sogar auch um Schieflagen oder eine Sicht von falschen Dingen oder falsche Dinge, die wir tun, einfach zu eliminieren. Ich habe da auch letzte Woche in dieser Predigt von In der Ruhe liegt die Kraft schon drüber gesprochen, dass es nicht geistig ist, viel zu tun, sondern das Richtige zu tun. Das, was Gott uns gegeben hat. Und das, worauf ich hinaus will, auch so ein bisschen dieser praktische Step, ich möchte uns wirklich heute dazu ermutigen, einen Termin der Evaluierung mit Gott zu machen. Ich will es mal eine Gebetsklausur nennen. Du und Gott in einer Gebetsklausur. Und ich habe uns da was mitgebracht, ihr könnt euch das später anschauen. Das sind so Zettel, Schritte zu einer Klausur für Planung und Gebet. Und ich habe das von verschiedenen Leuten auf der Bibelschule, wo ich bin, gehört, dass zum Beispiel das Gemeindegründungswerk im BFP oder auch die DCPI-Schulungen, die Gemeindegründer ausbilden, Startup Church und die Gemeindebewegung im Osten und in Bayern, die dort Gemeinden hochziehen und dort sind so viele Leiter und die haben immer wieder davon gesprochen, dass sie Gebetsklausuren machen. Und ich habe mich dann informiert, was ist das, was macht er? Wir haben auch von auf der Regionalkonferenz von Thomas Harry gehört, dass er sein Team nimmt und fährt erst alleine und dann mit seinem Team fährt er einen Tag und nimmt sich einen ganzen Tag raus und macht quasi eine Klausur, wo er Gott sein ganzes Leben hinlegt und sagt, Herr, was ist noch dran? Was tue ich noch? Und was soll ich noch tun? Und was ist vielleicht der nächste Schritt? Als ich mich hier taufen lassen habe, kam Rico hier hoch und hat uns gesegnet. Und Rico hat zu mir gesagt, Jan, es sind noch 2 Dinge in deinem Leben, die auf deiner jetzigen Arbeit noch passieren. Und dann wird Gott dich das nächste, also in die nächste Bahn hineinführen. Und es war echt krass, dass genau 2 Dinge passiert sind auf meiner Arbeit. Und an dem Punkt, das war 31.12. ungefähr, 2016, habe ich meinen Job gekündigt, habe einen neuen Job bekommen. Ich habe 8-9 Jahre lang nach einem neuen Job gesucht. Ich habe wirklich gedacht, Herr, wie bekomme ich an einem Job, wo ich weniger Arbeitszeiten habe, vielleicht mehr verdiene, vielleicht mehr Zeit für meine Frau. Dann habe ich mich bekehrt, habe mich taufen lassen, wollte in der Gemeinde viel dienen. Herr, ich brauche mehr Zeit in der Gemeinde, habe mich hier taufen lassen. Und dann sagt Gott, 2 Dinge noch. 2 Dinge noch. Und ich glaube, dass Gott uns diese Sachen ganz, ganz oft sagen will. Was ist noch dran? Und ich glaube, es würde wirklich, wirklich gut tun. Ich weiß, es ist schwer, aber ich habe das jetzt auch selber erlebt, nachdem ich das alles gehört habe und die sowas sowas brodelt ja auch selber in einem und man durchlebt das ja auch alles selber. Und ich habe mir einfach ein paar Stunden Ende dieses Jahres genommen, habe mich da oben in so einen kleinen Raum gesetzt und habe, nee, gar nicht, da oben in so einen kleinen Raum gesetzt und habe dort Musik angemacht, habe ein paar Stunden genommen, habe alles aufgeschrieben, habe mir Fragen hingestellt, Herr, was sind meine Fragen an die Bereiche und was soll ich noch tun, was soll ich lassen, was ist das Nächste für mich, und wirklich einfach mal zu hören. Und da geht die Schritte gehen noch weiter, das dann auch mit Leitern zu besprechen und so. Und wir sehen das sogar, man könnte anfangs meinen, es ist ein bisschen schwierig, das in der Bibel zu finden, aber eigentlich überhaupt nicht. In der Bibel steht nicht, mach eine Gebetsklausur. In der Bibel steht nicht, dass Paulus lehrt darüber und du brauchst immer wieder deine Zeiten, wo du alleine im Gebet bist. Ich glaube, dass es so normal war für die, so normal war, Zeit im Gebet vor Gott zu verbringen, dass es so gar nicht so explizit gelehrt werden musste. Man hört viel über dieses Gebet zusammen mit der Gemeinde in der Apostelgeschichte, wo dann auch Weisung kommt und so. Aber wenn wir uns Jesus schon alleine anschauen, in Markus 1, 35 bis 39, dort finden wir das, kurz nach seiner Taufe geht er in die Wüste, 40 Tage, und nach den 40 Tagen, schreibt die Bibel, er wird durch den Heiligen Geist, wird er dann geleitet. Wird in die Wüste geleitet und daraus kommt er und hat genau einen Auftrag. Und in Markus 1 sagt er, ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu verkündigen. Und ich glaube, dass er in dieser Zeit, auch in diesen 40 Tagen, so eine Art Gebetsklausur hatte, wo er, nachdem er auch versucht wurde und die Engel ihm dienten, dass dann er einen Auftrag empfangen hat. Und das ist jetzt dein nächster Schritt. Der erste Schritt, geh in die Wüste. Der zweite Schritt, den er dort empfangen hat, geh und verkündige das Reich Gottes. Ein paar Tage später, ein paar Verse später, Markus 1, 35, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Wenn wir das uns genau mal anschauen, was da passiert in der Apostelgeschichte, sehen wir gleich noch ein ähnliches Beispiel. Wenn wir uns das mal genau anschauen, dort ist etwas, Jesus verkündet in verschiedenen Orten das Reich Gottes. Ich will das jetzt nicht alles aufdröseln, dann wird es wieder eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Predigt, aber ihr könnt es nachlesen in den Evangelien direkt am Anfang. Jesus verkündet an den Orten, wo er ist, in Kapernaum oder in seiner Hauptstadt da, wo in seiner Heimatstadt, wo dann Wasser zu Wein gemacht wird. Und dann ist er alleine, lesen wir, er betet alleine, die Jünger suchen ihn, die Menge ist schon hinter ihm und will schon verkünden, dass er der Messias ist. Und er sagt, wir gehen jetzt woanders hin. Wir gehen jetzt weiter woanders hin. Nachdem er gebetet hat, er hat dort den nächsten Schritt empfangen für sein Leben, für seinen Auftrag. Und wir sehen auch, ich habe mal nur das Lukas-Evangelium genommen, und wir sehen in Lukas 3, 21, 4, 42, 5, 16, 9, 18, dass hier immer wieder geschrieben wird, Jesus betete alleine und immer ändert sich dann was. Jesus tut immer etwas Neues, was er empfangen hat in der Zeit, wo er alleine war mit Gott. Und auch in der Apostelgeschichte, da will ich unbedingt noch kurz hingehen, weil es auch so entscheidend ausdrückt. Apostelgeschichte 10, dort lesen wir von Petrus, und Petrus ist dort in Joppe, und dort wird uns berichtet, dass die Urgemeinde eine Zeit erlebte, wo sie gedeihen konnte. Am Anfang, wir lesen von Bekehrungen, von Predigten und Tausende werden hinzugetan und sowas. Und dann lesen wir auf einmal so einen Vers, und die Gemeinde wuchs weiter und sie hatte keine Nöte und sie konnte gedeihen und gedeihen. Man denkt mal, ja okay, irgendwo ist hier jetzt so ein Cut. Die Juden sind erreicht, Tausende haben sich bekehrt. Und in Apostelgeschichte 10, 9 bis 10, Entschuldige, 9 bis 10, sehen wir dann, dass Petrus auf ein Dach geht, um zu beten. Petrus geht also auf ein Dach, um zu beten. Ich glaube, die Intention dahinter war so, dass Petrus gesagt hat, okay, Herr, hier passieren wirklich wunderbare Dinge. Es bekehren sich Menschen, immer mehr passiert und passiert. Und ich will jetzt mal wieder hochgehen. Vielleicht war er schon so oft sogar auf diesem Dach. Das wird uns nicht berichtet, aber Lukas sagt, auf diesem Dach kam eine Vision über ihn. Und gleichzeitig hatte Cornelius auch diese Vision. Und ihr kennt die Vision, dass das Essen von oben runterkommt und das, was ich heilig gesagt habe, das sollst du nicht unheilig nennen. Und ab da fängt wieder ein neuer Schritt für Petrus sein Leben an, für die Urgemeinde an. Wieder ein neuer Schritt, der damit beginnt, dass jemand alleine wohin geht und betet. Und manchmal, wenn wir auch studieren, so, das ist früh am Morgen oder zu der Stunde, es waren gar nicht so kurze Gebete, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und vielleicht der eine oder andere sagt, wieso, ich kann mich doch hinsetzen und beten und dann, ja, Herr, leite mich, steh auf und geh weiter. Aber ich glaube, dass Gott eine ganz andere Art von Beziehung mit uns haben will, wo wir sitzen und wir sagen, Herr, ich bin jetzt hier, dass du wirklich mich berühren kannst, Herr, dass du mir Bestätigung geben kannst. Und ich bin da aus dem Raum rausgekommen und bin noch nie so zuversichtlich in den nächsten Monat reingegangen wie vorher. Ich hatte so meine Liste, so Jet, ihr kennt so Jet, Predigtdienst, die YTC, Landesjugendleitung, so aufgeschrieben, was mache ich da alles. Und habe genau aufgeschrieben, das will der Herr von mir. Manchmal war auch, hey, zu dem Punkt sage ich dir jetzt nichts, okay, dann habe ich aber die Sicherheit, dass Gott mir jetzt gerade nichts sagen will dazu. Aber wenn etwas Neues kommt und jemand will mir sagen, tu das oder tu dies, ich weiß genau, ich brauche nur in meine Liste reingucken und sagen, was hat der Herr mir denn dazu gesagt? Passt das da rein oder nicht? Und dann kann ich mir das aufschreiben. Und ich glaube, das ist so wichtig, gerade in unseren Bereichen, wenn wir lange Jahre Dienste tun und wir tun das einfach und machen und machen und machen und machen. Und vielleicht haben wir nie die Zeit gehabt, uns hinzusetzen und zu sagen, Herr, was ist jetzt dran? Und wir sehen das in der Apostelgeschichte, was für große Dinge da passieren können. Petrus wäre niemals in seinem Leben auf die Idee gekommen, zu den Heiden zu gehen, zu Cornelius zu gehen. Und das zeigt uns ja auch das, dass Petrus keinen Bekehrungsaufruf dort macht, sondern er spricht und während er noch das Evangelium verkündet, fällt der Heilige Geist und die fangen an, in neuen Sprachen zu sprechen. Und ich glaube, dass das uns auch ein bisschen zeigen soll, wie dringend wir solche Zeiten brauchen, wo Gott uns an einen Ort bringt, wo wir neue Zuversicht kriegen, neue Ausrichtung für den Dienst kriegen und auch den nächsten Schritt erfahren. Es ist so wichtig, den nächsten Schritt zu erfahren. Und deswegen ist auch mein dritter Gedanke, wie sollen wir das machen? Du brauchst eine Neuausrichtung. Dabei kannst du nur gewinnen. Wer glaubt, dass er so Zeiten mit Gott braucht? Wer glaubt das? Dass wir so Zeiten brauchen, wo Gott neu hineinreden darf? Und ja, wie machen wir das? Ich will euch ermutigen, einen Ort der Ruhe und der Freiheit zu finden, wo ihr wirklich ungestört seid. Vielleicht macht ihr das öfter im Jahr. Einmal habt ihr eure Frau mit, vielleicht nehmt ihr eure Leitungsteams mit. Aber ein Ort der Ruhe und der Freiheit, mit oder ohne Team. Und unbedingt mehr Zeit einplanen als nötig. Unbedingt mehr Zeit einplanen als nötig. Ich habe mir 5 Stunden genommen und dachte, okay, das reicht. Aber ein bisschen mehr Puffer wäre doch gut gewesen. Schreib dir schon vorher Gedanken und Fragen auf, alles, was dich bewegt, und fang ruhig klein an. Wenn du sagst, hey, ich will da erstmal reinkommen, ich will das erstmal lernen, dann fang an und sag, Herr, ich nehme mir 1 Stunde und ich nehme mir diesen Bereich in meinem Leben, vielleicht meinen Job, da passiert nicht so wirklich was, ich sehe nicht so wirklich die Frucht. Könnte es vielleicht sein, dass du schon was Neues hast, dass ich irgendwas nicht sehe, was du von mir willst, und dass man sich einfach hinsetzt und sagt, ich nehme mir 1 Stunde, vielleicht machst du dir Worship an, vielleicht betest du ein bisschen, aber wirklich so die Frage aufzuschreiben, wir glauben doch, dass Gott spricht, oder? Und wenn wir doch ein paar Jahre unterwegs sind mit Gott, dann können wir doch auch unterscheiden so langsam, was ist die Stimme Gottes. Also das darf man ja auch voraussetzen, sich hinzusetzen und sagen, ja, ich glaube, das war von Gott, ich schreibe das auf. Und dann natürlich mit euren Leitern, mit euren Mentoren, wenn das, gerade das will ich wirklich hinzugeben, gerade wenn es wirklich gravierende Dinge sind, wie zum Beispiel kündige deinen Job, nimm dir einen Leiter, nimm dir jemanden, der in dein Leben spricht und frag, das habe ich von Gott gehört, empfindest du das auch so? Weil wir sind nie alleine unterwegs mit Gott. Genau, vielleicht spricht Gott auch nicht unbedingt zu jedem Punkt, habe ich auch schon erwähnt, in dieser Klausur, aber er sieht dein Herz und er wird dich seine Pläne wissen lassen. Gott spricht so in Amos, glaube ich, das 3. Kapitel, so ganz viel über Prophetie und wie Gott mit seinem Volk umgehen will. So. Dass er nichts tut, ohne es seine Propheten wissen zu lassen. Ich glaube, dass wenn wir alle Könige, Priester und Propheten sind, dass wir alle zu unserer eigenen Stadt, zu unserem eigenen Reich, wofür wir als König, Priester und Prophet gesetzt sind, so meine Familie, Gott will dazu reden und ich darf dazu sprechen und Gott darf mir auch Prophetien und Weissagungen darüber geben. Und ja, Amos 3, Vers 3 sagt, wie können 2 miteinander gehen, seien sie denn einig? Und wir müssen unbedingt einig mit den Plänen Gottes sein. Lass uns das für 2019 uns ganz klar vornehmen, zu sagen, Herr, und ich habe da unten so ein bisschen Platz gelassen, dass ihr vielleicht schon heute einfach einen Termin aufschreibt. Ich habe mir, als ich da rauskam, schon extra vorgenommen, schon den nächsten Termin im Februar einfach aufgeschrieben. Da um die Zeit will ich nochmal vielleicht zu dir kommen, Gott. Habe ich das richtig gemacht? Höre ich vielleicht neue Dinge? Und ich will euch da wirklich ermutigen, da auch schon jetzt einen Termin festzumachen. Ja, was kann das alles betreffen? Beziehung mit Gott, deine Ehe, Beziehung, Familie, Arbeit, Dienst in der Gemeinde und alle anderen Dienste und Projekte, quasi dein ganzes Leben, weil Gott ist der Boss vom ganzen Leben. Amen. Es gibt nichts, was wir außen vor halten sollten. Genau. Okay, können wir noch einmal unsere Augen schließen? Können wir noch einmal unsere Augen schließen? Ich möchte wirklich so... Jesus, berühre einfach jetzt die Herzen, Herr. Und ich bete, dass du jetzt wirklich einfach diejenigen anrührst, Herr, wo du wirklich siehst, dass es nötig ist und dass es dran ist, Herr, eine neue Ausrichtung zu bekommen. Und dass du sie auch hineinführst da, Herr. Herr, und ich bete, dass da wirklich ein aktives Zeichen auch gesetzt wird, Herr. Und lass uns mal einfach so alle wirklich, wirklich die Augen zumachen. Ich mache auch die Augen zu. Und wenn du sagst, ich brauche das und ich will das machen, dann setz doch ein Zeichen und leg deine Hand einfach aufs Herz. So als Zeichen vor Gott zu sagen, Herr, ich will so eine Klausur haben mit dir. Ich will eine neue Ausrichtung bekommen. Leg einfach jetzt die Hand auf dein Herz. Keiner sieht es, nur du und Gott, aber so als Zeichen, dass du sagst, Herr, wirklich, ich mache das. Hier ist mein Herz und ich will das tun. Dankeschön. Amen. Ja, dann... Vielleicht heute nicht so die normale Predigt, wie ihr von mir kennt, aber Gottes Segen bei deiner Klausur, dein nächster Schritt wartet. Wir haben ja auch gestern und vorgestern schon Predigten gehört, ich will das gar nicht heute überreizen. Ich habe das so auf dem Herzen gehabt, einfach das euch mitzugeben, dass es so wichtig ist, so diese Zeit zu haben, neue Ausrichtung zu bekommen. Und selbst jetzt noch, das ist jetzt 2-3 Monate her, Gedanken kommen mir meistens bei der Autofahrt, ich könnte was anders machen und ich brauche nur schneller mein Handy, natürlich nicht während ich fahre, aber also okay. Aber und dann scroll ich so, okay, was hat der Herr nochmal gesagt in diesem Bereich, und ich lese das so, könnte das passen, ergänzt das vielleicht und so. Also das tut echt gut. Es ist so eine Zuversicht da drin zu sagen, das ist ja gerade dieser Punkt mit diesen Sorgen, die wir so vor uns haben. Ne? Was ist mit meinem Job? Werde ich in 30 Jahren da noch sein? Wie läuft vielleicht die Beförderung oder die Gehaltserhöhung, wie soll ich die bekommen? Okay, ja, Detlef, wir hoffen, dass du keine 30 Jahre mehr arbeiten musst. Okay. Der Herr behüte. Genau. Naja, aber es tut so gut. Mein Herz ist wirklich so frei geworden seitdem, dass ich sagen kann, hey, ich habe das, also ihr müsst es aufschreiben, sonst ist es ganz schnell weg, es sei denn, ihr seid super Brains. Aber, und ich weiß, hier drinnen, in diesem Ding, in meiner Cloud, also nicht nur in dem Ding, sondern in der Cloud, dort habe ich etwas stehen, was mir Sicherheit gibt. Dort war ich mit dem Herrn und das Ergebnis habe ich dort stehen. Und immer wieder, wenn ich in Zweifel komme, Herr, das mit der Landesjugendleitung oder wie das alles geschehen soll, ich gucke da rein und sage, ja. Es tut wirklich gut. Amen. Amen.